Der Herr segne diese Predigt an uns alle. Amen. Liebe Gemeinde und Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, unser heutiger Predigttext stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Micha. Dort steht im 6. Kapitel ein längerer Text. Ich werde nur den Schlussvers nachher in den Mittelpunkt meiner Predigt stellen. Aber ich möchte Ihnen den Zusammenhang etwas erläutern. Der Prophet Micha wirkte etwa 740 bis 705 vor unserer Zeitrechnung, zeitgleich mit dem Propheten Jesaja in Jerusalem. Und Micha klagt in diesem Text die sozialen Missstände der damaligen Zeit an. Damals unterdrückte und enteignete die herrschende Oberschicht mit gewissen Tricks, aber durchaus legal, Bauern und brachte diese mit juristisch einwandfreien Mitteln um ihren Hab und Gut und ihre Existenz. Und dagegen wendet sich Micha und verweist darauf, dass Recht haben und Recht bekommen nicht dasselbe ist, und vor allem nicht immer auch der Gerechtigkeit dient. Menschengemachte Regeln leiden eben unter denselben Fehlern wie ihre Schöpfer, sprich wir Menschen. Genauso fehlerhaft wie wir sind, genauso oft wie wir irren können, genauso fehlerhaft können auch die Regeln sein, die wir uns selbst geben. Und dann bewirken sie bisweilen das Gegenteil dessen, was sie eigentlich sollten. Und so fordert Micha seine damaligen Zuhörer auf: Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf und führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk richten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich denn beschwert? Sag's mir, habe ich dich denn nicht aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und fuhr dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denk doch mal daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Und du hinüberzogst von Schietim bis nach Gilgal, damit du erkennst, was der Herr dir alles Gutes getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nähern, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an 1000 Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Oder soll ich gar meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Soweit die Worte des Propheten Micha. Ich möchte, wie besprochen, den letzten Satz in den Mittelpunkt stellen. Es ist letztlich eine dreiteilige Zusammenfassung, die uns Micha da gibt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Schon mit diesem Eingangssatz macht Micha deutlich, auf wessen Autorität er sich denn stützt. Ausgangspunkt ist für ihn ganz selbstverständlich Gottes Wort, so wie es den Menschen durch Mose und die Propheten bekannt gemacht worden ist, vor allem in den 10 Geboten. Was dort von Gott ausgesprochen und gesagt und von Mose niedergeschrieben ist, das gilt. Anders gewendet: Jeder andere Maßstab in unserem Leben muss sich an diesem höheren Maßstab messen. In unserer menschlichen Rechtsordnung nennen wir das die Normenhierarchie. Unter den in Deutschland geschaffenen Gesetzen hat das Grundgesetz als unsere Verfassung den höchsten Rang. Darunter gibt es die Parlamentsgesetze und darunter dann Verordnungen und Satzungen, die das Ganze ausführen. Und verstößt die niederrangige Norm gegen die höhere, so darf sie das nicht, sie gilt nicht und darf auch von Behörden und Gerichten nicht angewandt werden. Ein Beispiel aus der aktuellen Diskussion. Es gibt gerade Forderungen, das individuelle Grundrecht auf Asyl aus unserer Verfassung zu streichen. Aber solange dort Artikel 16a Grundgesetz sagt, politisch Verfolgte genießen Asyl, gilt die Verfassung. Und unser einfacheres Asylgesetz, das Parlamentsgesetz, kann davon nicht abweichen. Vielmehr müssten wir erst die Verfassung mit Zweidrittelmehrheit ändern, um dann unser Parlamentsgesetz auch entsprechend zu ändern. Ob so eine Änderung richtig und gut wäre, ist eine ganz andere Frage. Aber im Moment geht es erstmal gar nicht. Aber auch unsere Verfassung schwebt nicht im luftleeren Raum. Abgesehen vom Recht der Europäischen Union, das auch hier in Deutschland gilt und wirkt, prägen vor allem unser christlich-abendländisches und auch humanistisches Menschenbild unsere Rechtsordnung. Der Parlamentarische Rat hat mit einigen Frauen und vielen Männern 1948-49 das Grundgesetz entwickelt und ausformuliert. Und die Damen und Herren damals hatten die Schrecken der nationalsozialistischen Diktatur ebenso wie der kommenden kommunistischen Diktatur in der späteren DDR vor Augen. Und diesen Diktaturen stellten sie etwas Zentrales entgegen, nämlich unsere christlichen Grundwerte. So schrieben sie in der Einleitung zum Grundgesetz: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das heißt, alles, was wir im Grundgesetz regeln, muss letztlich den Geboten des Christentums entsprechen. Nicht eins zu eins, nicht wortwörtlich, aber die Grundwerte gelten. Und das sind Werte, von denen Micha dann schreibt: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Aber was gut ist und was der Herr von mir fordert, das ist manchmal schwierig im Alltag umzusetzen. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Was heißt das konkret, Gottes Wort halten? Wir haben in Deutschland glücklicherweise keinen Gottesstaat, in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass religiöse Regeln unseren Alltag bestimmen würden. Sowas hatte im 16. Jahrhundert ein Mönch namens Savonarola in Florenz probiert und nach einigen Jahren landete er auf dem Scheiterhaufen. So einen sogenannten Gottesstaat kennen wir von den Taliban in Afghanistan und von den Mullahs im Iran, eine sogenannte Theokratie, so als würde Gott dort selbst herrschen. Aber es ist kein Gott, der dort herrscht, sondern es herrschen Menschen über andere Menschen und berufen sich für ihren Machtanspruch auf das Wort Gottes. Motto: Du musst gehorchen, weil er es sagt. Aber sie nehmen das Wort Gottes so, wie sie es auslegen und verstehen und wie es ihnen günstig ist für ihren Machtanspruch. Und es leuchtet uns ja unmittelbar ein, dass es nicht gut sein kann und richtig sein kann, wenn dort Frauen unterdrückt werden, aus dem Auto gezerrt, gedemütigt und zu Tode misshandelt werden, nur weil eine Haarsträhne unter dem Kopftuch hervorlugt. Das kann nicht Gottes Wille sein, auch nicht der Wille deren Gott, der ja ein anderer ist, als wir ihn haben. Deshalb hat die Weisung des Micha eine doppelte Zielrichtung. Es zählt nicht allein, was geschrieben ist, sondern er sagt, es ist dir gesagt, was gut ist und was Gott von dir fordert. Das heißt, wir müssen alles, was wir bewirken, daran messen, ob es zum Guten dient und führt letztlich am Ergebnis messen und schauen, ob Gott es denn tatsächlich fordert oder ob es nur Menschen sind, die behaupten, es sei Gottes Wille. Martin Luther sprach von der sogenannten Freiheit eines Christenmenschen. Dazu gehört, dass der gläubige Mensch auch mündig ist und ein eigenes Gewissen hat, dem er folgen soll. Und Luther befreite die Menschen damals aus ihrer Unmündigkeit, indem er ihnen Gottes Wort überhaupt erst zugänglich machte. In der Zeit bis zu Luther gab es die Bibel an sich nur in lateinischer Übersetzung oder im griechischen oder hebräischen Text. Die ganz, ganz große Mehrheit des Volkes konnte A, nicht lesen und schreiben und B, geschweige denn solche Fremdsprachen überhaupt verstehen. Das heißt, den Menschen der damaligen Zeit wurde die Bibel so vermittelt, wie es die damalige Priesterschaft und die Mönche taten und wie es die Bildstrecken in den jeweiligen Kirchen und Klöstern zeigten. Wenn wir heute kunsthistorisch interessant Darstellungen des Alten Testaments an Säulen irgendwo in einem Kloster bewundern, dann war das damals so eine Art in Stein gemeißelter Comicstrip, anhand dessen die Menschen sehen konnten, ah, das sind die heiligen drei Könige, das ist der Einzug in Jerusalem. So konnten die Menschen die Bibel verstehen und in den Bildern die Geschichten wiedererkennen. Aber lesen konnten sie die Bibel nicht. Und genau an dem Punkt setzte Martin Luther an. Er übersetzte damals in seinem fast Schutzhaft auf der Wartburg die Bibel in die deutsche Sprache. Und er sorgte dafür, dass in den evangelisch regierten Gebieten Wert auf Schulbildung gelegt wurde. Die Menschen sollten endlich lesen und schreiben lernen, damit sie selbst die Bibel und Gottes Wort kennenlernen können, ohne die zwingende Vermittlung durch die Kirche, damals katholische Kirche, und deren Auslegung. Und das untergrub natürlich den Machtanspruch der katholischen Kirche, die er sagen konnte, wir sagen, was er will und wir sagen es euch und niemand anderes. Und diese katholische Kirche stützte sich eben nicht nur auf Gottes Wort, sondern im 19. Jahrhundert dann sogar noch auf die Unfehlbarkeit ihres Papstes. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Ob sie den erfüllt, lasse ich mal offen. In einigen Tagen feiern wir das Reformationsfest. Religionsgeschichtlich endete 1517 das Mittelalter, denn es begann jetzt der Aufbruch in die neue Zeit hin zur Aufklärung, auch in religiösen Fragen. Ohne die Reformation gäbe es in der Theologie eben nicht etwas wie die historisch-kritische Textanalyse. Das heißt, wir nehmen den Bibeltext, wir lesen ihn, aber wir berücksichtigen auch, in welchem Zusammenhang wurde er denn damals geschrieben und wie wurde er damals verstanden, und überlegen dann, passt er noch in die heutige Zeit oder müssen wir ihn heute anders verstehen? Denn wenn wir alte Texte wörtlich nehmen, dann kommt dasselbe raus wie bei den Taliban in Afghanistan und bei den Mullahs im Iran. Wir haben ein rückwärtsgewandtes Leben, ein strenges System ohne Wenn und Aber, das in der Praxis die Menschen nur unterdrückt. Genau das Gegenteil ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Die Freiheit des Christenmenschen heißt, lies die Bibel, verstehe das Wort Gottes und wenn du es anwendest, schau vorher, kommt auch etwas Gutes dabei heraus. Das ist der zentrale Punkt. Und aus dieser reformatorischen Befreiung erwuchs den Menschen dann aber auch eine besondere Verantwortung. Sie sollten nach Gottes Wort und ihrem Gewissen handeln und sich nicht auf Weisungen anderer Menschen berufen, die angeblich Gottes Wille und daher verbindlich seien. Genau daran sollten wir uns in knapp 2 Wochen erinnern. Denn dann jährt sich zum wiederholten Mal die sogenannte Reichskristallnacht. Das waren damals die Pogrome gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. An den Ausschreitungen gegen die jüdischen Mitmenschen, gegen ihr Hab und Gut und ihre Synagogen, Da beteiligten sich damals viele, allzu viele, die vorher christlich getauft waren und die die Kommunion oder Konfirmation empfangen hatten. Gottes Gebote aber haben sie missachtet. Du sollst nicht töten, steht in den 10 Geboten. Und trotzdem übten sie vielfach Gewalt gegen Wehrlose und Unschuldige, erniedrigten sie öffentlich mit Schildern und ergötzten sich an ihrer Demütigung. Du sollst nicht stehlen, und trotzdem plünderten sie jüdische Geschäfte. Jüdischen Besitz nahmen es mit, bereicherten sich und steckten dann noch die Synagogen in Brand. Und wenn sich damals Menschen wie Dietrich Bonhoeffer und die sogenannte bekennende Kirche gegen die Mehrheit der sogenannten deutschen Christen, also der regimetreuen evangelischen Christen, wendeten und sich auf ihr Gewissen gegen die Verbrechen des Nationalsozialismus beriefen, dann standen sie in einer ganz langen reformatorischen Tradition dieses gewissensgeleiteten Handelns. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Micha ergänzt seine erste Weisung durch eine zweite Aufforderung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe üben, das heißt nicht, ich erwarte und empfange passiv Liebe durch andere Menschen. Liebe üben heißt, ich schenke anderen Menschen aktiv meine Liebe. Etwas überspitzt formuliert, bevor mich jemand zu lieben braucht, muss ich erst mal selbst den anderen Menschen lieben. Im Alltag sieht es glücklicherweise großzügiger aus. Ein neugeborenes Kind empfängt die Liebe seiner Eltern, selbst wenn es noch zu klein ist, um zu begreifen, dass und warum es geliebt wird. Aber es spürt die Zuneigung seiner Eltern. Ein heranwachsendes Kind lebt in der Liebe seiner Eltern, selbst wenn es gerade in der schweren Pubertät steckt, immer wieder aggressiv, beleidigt, reagiert und vor seiner Stirn ein unsichtbares Warnschild hängt, wegen Umbauarbeiten geschlossen. Und auch wir Erwachsene können uns hoffentlich der Liebe unserer Ehepartner, Kinder und Familien erfreuen, weil sie uns lieben, wie wir sind, mit und trotz all unserer Fehler und Schwächen, die wir haben. Aber Micha geht noch einen Schritt weiter. Liebe ist für ihn kein Tauschgeschäft, du gibst, damit ich dir gebe, ich gebe, damit du mir gibst, sondern Liebe ist eine einseitige Vorleistung. Liebe üben heißt, nicht ich liebe einen anderen, weil er mich liebt, sondern weil ich ihn oder sie liebe und schätze, kann ich erst von ihr oder ihm geliebt werden. Liebe üben heißt auch, ich setze mich für den anderen Menschen und sein Wohl ein, auch ohne, dass ich davon einen eigenen Vorteil habe. Und diese tätige und selbstlose Liebe erleben wir eben in den Evangelien von Christus. Er unterweist seine Jünger in dieser selbstlosen Liebe. Er heilt Menschen, hilft ihnen, ohne dass er dafür etwas empfängt, ohne Geld oder sonst etwas zu bekommen. Und er übt seine Liebe an Menschen, selbst wenn sie ausgestoßen sind, isoliert sind, ausgegrenzt und verachtet sind. Jesus heilt nicht eben, weil er dafür bezahlt wurde oder einen Vorteil hatte, sondern weil er genau an diesen Menschen zeigen wollte, wie Gott die Liebe gedacht hat, als voraussetzungslose Vorleistung desjenigen, der liebt, ohne dass er eine Gegenleistung erwartet. Gottes Liebe gipfelt schließlich im Erlösungswerk am Kreuz. Er opfert seinen Sohn Jesus Christus für unsere Sünden, schickt ihn an unserer Stelle in den Tod und lässt ihn dann auferstehen, damit wir alle völlig unverdient frei werden von unseren Sünden, von unseren Fehlern und doch entgegen aller Erwartung das ewige Leben geschenkt erhalten. Das ist aktive Liebe, wie sie Gott versteht. Und einen kleinen Abglanz dieser Liebe können auch wir leisten. Nicht nur an jenen Menschen, die wir ohnehin lieben, schätzen und umsorgen, sondern auch an jenen Menschen, die allein, einsam, arm oder krank sind, indem wir ihnen Zuwendung schenken. Ich denke beispielsweise an Besuchsdienste. Ich denke an diejenigen, die hier beispielsweise den Seniorenkreis regelmäßig durchführen, veranstalten und Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit geben, sich hier in unserem Rahmen zu treffen. Aber ich denke auch besonders an unser Rumänien-Projekt, das unsere Kirchengemeinde St. Matthäus jetzt gerade für November, Dezember wieder in die Gänge bringt. Wir müssen nicht alle mitfahren nach Rumänien, aber wenn wir Sachen oder Geld spenden, dann helfen wir Bedürftigen. Und wenn wir an einem Tag Sachspenden entgegennehmen, Kleider und Lebensmittel sortieren, verpacken, dann ist das gleichfalls Liebe, die wir üben. Und wer mag, draußen hängen die Listen am schwarzen Brett, es ist noch viel Platz drauf. Wir freuen uns über jede helfende Hand, die auch für Stunden sich bereit erklärt, mal mitzumachen. Und wir werden am Schluss, nach dem Gottesdienst, nach dem letzten Lied, noch einen Film einspielen, dass Sie noch ein bisschen mehr sehen, welches Ziel dieses Rumänien-Projekt hat und wie wir dafür sorgen, dass die Hilfe, die Sie hier geben und bringen, auch gezielt dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Und wenn Micha sagt, Liebe üben, dann verweist er darauf, Liebe ist keine Sache von einem einmaligen Ereignis, sondern es soll sich wiederholen. Und je öfter wir es tun, desto leichter fällt's. Oder wie der Volksspruch meint, Übung macht den Meister. Micha kommt in seiner Weisung zu einer dritten Aufforderung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demut ist kein häufig verwendetes Wort. Es ist weder in, noch ist es cool, demütig zu sein und sich einzugestehen, dass wir unser Leben nicht wirklich im Griff haben. Was auch immer wir wollen und planen, die Erfüllung und das Gelingen hängt doch nicht von uns alleine ab. Vor 3 Wochen haben wir Erntedank gefeiert. Und wer unter euch und Ihnen einen Garten hat, weiß, was ich meine. Im Frühjahr, da standen die Bäume in voller Blüte, die ganzen Obstbäume. Doch dann kamen einige Frostnächte. Ob unsere Bäume das schadlos überstanden haben oder alle Blüten erfroren sind, das hing nicht von uns ab. Das hing scheinbar vom Zufall ab, vom Stand des Baumes, vielleicht vom Wind und von der nächtlichen Kälte. Und ob wir im Sommer und Herbst eine reiche Ernte einfuhren oder eher eine ganz magere Ausbeute hatten, konnten wir doch nicht beeinflussen. Umso dankbarer können wir für eine reiche Ernte sein. Und was im Garten gilt, das gilt doch erst recht in unserem Leben. Dass eine Schulausbildung gelingt, eine Berufsausbildung ihr Ziel erreicht, eine Prüfung erfolgreich absolviert wird, das ist doch letztlich ein Geschenk. Wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Aber ich denke an meine eigene Schulzeit. Ich konnte lernen und lernen und lernen. Und wenn der Lehrer das Falsche gefragt hat, aus meiner Sicht, dann war alles umsonst. Hat es doch nicht geklappt. Und erst recht ist doch im persönlichen Bereich ein Geschenk, wenn uns Menschen an die Seite gestellt sind, die uns nahe sind, gar Menschen, die wir lieben, die unser Herz gewonnen haben und deren Herz wir gewonnen haben, die wir lieben dürfen, die Partnerin und der Partner fürs Leben. Das ist doch aller Grund, dankbar zu sein, Gott sei Dank, und auch demütig zu sein, denn auch das sind seine Geschenke. Im Internet und im Fernsehen wird uns dagegen oft vorgegaukelt, wir hätten alles im Griff. Das Leben würde gelingen, wenn wir nur fest genug daran glauben, genügend meditieren, uns optimal optimieren, mit der richtigen Motivation, dem richtigen Handeln, vielleicht dem maximalen Selbstvertrauen und dann noch ein paar Eisengewichten, die pro Woche gestemmt werden. Da soll es dann gelingen. Humbug. Wenn es reichen würde, fit und frisch und motiviert genug zu sein, um Erfolg im Beruf und Glück im Leben zu haben, dann wären doch die ganzen Klatschmagazine, die wir beim Friseur oder beim Zahnarzt sehen, aufliegen sehen, die wären doch völlig umsonst und leer. Die ganzen Reportagen, tränenreich über Prominente, die irgendwann mal in waren und sich großer Bewunderung erfreuten und bei denen dann doch was schiefgelaufen ist. Sie waren mal in, sie waren mal cool und Vorbild für viele, bis dann die ersten Falten kamen, die Haare grau wurden, die Zähne wackelten und am Ende landen sie im Container im Big Brother. Das nennt man eine erfolgreiche Karriere. Und dann sind sie jetzt gar nichts mehr wert. Demut vor Gott, das heißt doch nicht, auf den Knien zu rutschen und sich selbst zu kasteien. Demut vor Gott meint eher, mein Leben mit ihm zu führen, ihn hineinzuholen in meinen Alltag und zu fragen, Gott, was soll ich tun? Wie mache ich es richtig? Was willst du, dass ich tue? Ich kann den Morgen mit einem Gebet beginnen. Ich kann tagsüber in schwierigen Situationen um Hilfe und Führung bitten. Und ich kann am Abend danken, wenn es geklappt hat. Oder auch dann, wenn es anders lief, als ich gedacht habe. Aber es trotzdem gut lief. Wenn er es halt wieder mal anders geplant und gemacht hat, als meine Gedanken. Oder, wie ich schon als Kind zu lernen bekam, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Den Satz habe ich als Kind oft gehört und heute weiß ich, er stimmt. Nehmen wir in den heutigen Sonntag und in die neue Woche die Aufforderung des Propheten Micha mit hinein. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.